deswegen sollte man ja die KI eher nicht wie ein Lehrer ansehen, sondern ich sage es immer eher wie vielleicht ein Mitstudenten, der kann vielleicht auch mal was falsch verstanden haben und dann sollte man eher das kritisch überprüfen.
Explained, der KI-Podcast der Telekom.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Explained, dem KI-Podcast der Deutschen Telekom. Wir freuen uns sehr, dass ihr den Weg zu unserem Podcast gefunden habt. Und bevor wir uns in eine Winterpause verabschieden, möchten wir heute über etwas sprechen, das uns alle betrifft und worauf das Format eines Podcasts im Grunde auch aufbaut, nämlich das Thema Sprache. Und Sprache begleitet uns durchs ganze Leben. Sie hilft uns zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Welt ein Stück besser zu verstehen. Und gleichzeitig verändert sich unser Umgang mit Sprache gerade rasant, weil künstliche Intelligenz eben immer öfter eine Rolle spielt. Besonders im Bereich der Bildung sorgt das für neue Chancen, aber auch für viele kritische Fragen. Wie gut versteht KI eigentlich die Vielfalt unserer Sprache? Wie verlässlich sind die Antworten? Und was bedeutet das für Lernende und Lehrende? Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nach unseren KI-News der Woche. Wie immer eingesprochen von unseren KI-Stimmen. Mein Name ist Anja Hartwig und Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 11. Dezember 2025.
OpenAI sorgt für Diskussionen, nachdem in ChatGPT sogenannte Partnervorschläge aufgetaucht sind, die viele Nutzerinnen und Nutzer als Werbung wahrgenommen haben. OpenAI betont jedoch, dass es sich nicht um Werbeanzeigen handelt und aktuell keine entsprechenden Tests laufen. Dennoch bleibt offen, ob kommerzielle Inhalte künftig eine größere Rolle in ChatGPT spielen könnten.
Boom Supersonic. Ein Unternehmen, das eigentlich Überschallflugzeuge entwickelt, nutzt sein Triebwerksdesign nun für KI-Rechenzentren. Die modifizierte Turbine soll als Gaskraftwerk dienen und Generatoren für den wachsenden Energiebedarf großer KI-Serverfarmen antreiben. Ein einzelnes Aggregat kann laut Unternehmen jährlich bis zu 2 Gigawattstunden Strom erzeugen.
Wir wollen in unserer heutigen Explained-Folge gemeinsam darauf schauen, wie KI-Modelle überhaupt Sprache lernen, warum sie oftmals so überzeugend klingen und gleichzeitig aber auch Fehler machen und welche Rolle solche Systeme in der digitalen Bildung schon heute, aber eben auch künftig spielen könnten. Und um all das besser einordnen zu können, freue ich mich heute, einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, der genau dort forscht, wo Sprache und KI sozusagen aufeinandertreffen. Professor Dr. Jan Nihus ist vom Karlsruher Institut für Technologie, auch bekannt unter dem Kürzel KIT. Und er leitet dort den Bereich Künstliche Intelligenz für Sprachtechnologien und beschäftigt sich in seiner Forschungsarbeit mit maschineller Übersetzung, automatischer Spracherkennung und Systemen, die mit Menschen kommunizieren können. Ja, Herr Nihus, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ganz herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch gespannt aufs Gespräch.
Dann lassen Sie uns gerne mal starten. Aber bevor wir, sage ich mal, darauf zu sprechen kommen, was im Umgang mit KI vielleicht schon gut funktioniert oder wo man auch an die Grenzen noch stößt, würde ich ganz gerne mit Ihnen einmal ein paar grundlegende Fragen erstmal klären, um zu verstehen, wie solche Systeme überhaupt arbeiten. Daher vielleicht erstmal die Frage, ob Sie mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn ja vielleicht in einfachen Worten mal erklären könnten, wie ein KI-Modell Sprache lernt.
Ja, also das erste Wichtigste ist vielleicht, dass man ihm nicht explizit irgendwie sagt, wenn das als Eingabe kommt, dann mach irgendwie das. Sondern das Interessante beim maschinellen Lernen allgemein ist erstmal, dass wir ihm ganz viele Beispiele geben und wir dann Algorithmen haben, die automatisch daraus lernen, wie man aus einer Eingabe dann auch darauf reagieren soll und eine Ausgabe generiert. Der große Fortschritt, den wir jetzt gesehen haben bei großen Sprachmodellen, ist, dass es häufig schwierig ist, viele dieser Beispiele zu generieren und viele dieser Daten zu generieren, aus denen man lernt. Und was sich da gezeigt hat, ist das, was jetzt unter dem Begriff selbstüberwachtes oder self-supervised learning gemeint ist, dass man sich künstliche Aufgaben ausdenkt, mit denen man sehr viel lernen kann. Und eine Aufgabe ist da besonders interessant, und das ist das nächste Wort vorherzusagen. Das Schöne ist, dieses Spiel kann man auf jedem Text generieren. Man kann immer versuchen, was wird wohl das nächste Wort im Text sein, vorherzusagen. Also es gibt dafür ganz viele Daten, Andererseits braucht der Mensch sehr viel Wissen, um eine gute Abschätzung zu haben, was denn das nächste Wort wäre.
Und Sie hatten gerade gesagt, dass es schwierig oder sich als schwierig herausstellte, eben solche Beispiele zu generieren oder zu finden. Worin besteht denn aus Ihrer Sicht diese Schwierigkeit?
Schwierig war vielleicht der falsche Ausdruck. Also der Ausdruck ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und da sind die Modelle gerade eigentlich noch sehr schlecht sonst. Sie brauchen sehr, sehr viele Daten. Sie haben ja am Anfang erwähnt, also ich arbeite seit langem an der maschinellen Übersetzung. Da geht es sogar noch relativ gut, aber selbst da ist es teilweise schwierig. Was man dann braucht, ist zum Beispiel immer ein Satz im Deutschen und ein Satz im Englischen und dann kann man daraus versuchen zu lernen. Dann kann man natürlich Daten sammeln. Wir haben jetzt zum Beispiel im Europäischen Parlament, das ist ein großer Korpus, aber typischerweise hat man dafür natürlich viel weniger Daten, als es jetzt einfach Texte im Internet gibt. Und für andere Aufgaben, wenn ich jetzt einen Chatbot entwickeln will, dann ist es vielleicht schwierig, ganz viele Beispielkonversationen zu sammeln. Und das Interessante ist, dass man so halt einfach lernen kann mit Texten, die durch das Internet einfach verfügbar sind.
Und ich meine, wenn man jetzt so an menschliche Sprache denkt, dann denke ich direkt an unterschiedliche Akzente, an Ironien, die man vielleicht auch mit Sprache irgendwie vermitteln möchte. Ist das tatsächlich eine Herausforderung?
Auf jeden Fall sind zum Beispiel Dialekte auch schwierig. Da ist es teilweise ein bisschen anders als bei Menschen. Vielleicht typischerweise treten die Schwierigkeiten auf, wenn es nicht genug Daten gibt. Also bei Dialekten ist es jetzt immer so, die meisten Daten, Audios, die im Internet verfügbar sind, sind irgendwie vielleicht auf Hochdeutsch. Man hat jetzt deutlich weniger Daten in Dialekten und die Systeme funktionieren eigentlich immer so, dass sie besser sind, je mehr Daten wir da haben. Das heißt, tendenziell ist es schon so, aber es gibt natürlich vielleicht auch Ausnahmen. Also zum Beispiel für Englisch ist es fraglich, ob im Internet eigentlich das meiste muttersprachlich ist oder nicht die meisten englischen Daten im Internet mit gewissen Akzenten, Deutschen oder so dabei sind. Und dann ist es halt teilweise so, dass es sogar besser klappt, wenn es auch diesen Akzent hat. Typischerweise sind halt diese Systeme funktionieren besser, je ähnlicher die eigentlich Aufgabe ist. Das ist vielleicht sogar eher auch, ich meine, für Menschen ist es teilweise auch einfacher, wenn wir daran gewöhnt sind, können wir es auch besser, ein Englisch mit einem starken deutschen Akzent. Wenn wir hingegen andere Akzente hören, dann wird es vielleicht teilweise schwierig.
Das stimmt. Und ich meine, also diejenigen, die, ich sag mal, regelmäßig mit KI arbeiten, und da schließe ich mich mal mit ein, haben wahrscheinlich schon häufiger erlebt, dass eine Antwort auch ziemlich überzeugend klingen kann. Und erst wenn man genauer hinschaut, dass man einfach merkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ich habe das vor allem im Umgang mit Zahlen erlebt. Daher würde ich auch gerne mit Ihnen darüber ein bisschen sprechen, was dahinter steckt. Also warum kommt es vor, dass KI-Antworten falsch oder ungenau sind und trotzdem aber so sicher formuliert sind?
Also wie gesagt, ein wichtiges Prozess beim Training war ja diese Vorhersage des nächsten Wortes. Und genauso funktioniert eigentlich auch die Antwortgenerierung. Wir sagen immer, was das wahrscheinlichste nächste Wort ist. Dadurch, da wir auf sehr vielen Daten trainiert haben, können wir typischerweise sehr flüssige Texte generieren, weil sie sich einfach erstmal gut anhören. Das ist das, was typischerweise auch in den Trainingsdaten vorkommt. Und es gibt vielleicht nicht, wo es ja so ein Bias bei Menschen gibt, wenn es flüssig ist, dann ist es eher auch richtig. Und wenn es sich eher wie holpriges Deutsch ist, dann sind wir dem eher kritisch. Das haben wir da typischerweise nicht. Bei Zahlen hingegen ist ein Problem, dass in diesen Modellen auch Zahlen als einfache Tokens oder Strings bearbeitet werden. Und jetzt hohe Zahlen zum Beispiel hat man vielleicht selten gesehen, weil nicht so häufig vorkommen. Er hat nicht ein richtiges Verständnis, was die Zahl dann jetzt in ihre Einzelteile bedeutet. Und dann haben wir wieder etwas, was selten gesehen wurde und deswegen nicht so gut modelliert wird.
Sie beschäftigen sich ja viel damit, wie man Sprachsysteme auch bewertet. Und lässt sich das tatsächlich, also oder wie lässt sich das genau testen, ob ein Modell zuverlässig ist? Also zum Beispiel in der Übersetzung oder in der Spracherkennung?
Ja, also ich würde sagen, das ist eine der größten Schwierigkeiten, gerade bei Sprachübersetzungssystemen und allgemein Systemen, die natürliche Sprache verarbeiten, weil es da ja nicht die eine korrekte Antwort gibt. Und deswegen ist eigentlich die Forschung an der Evaluation dieser Systeme fast genauso alt wie die Forschung an den Systemen selber. Man kann natürlich versuchen, das jetzt wieder mit User Studies und menschlicher Evaluation zu machen. Das Problem ist, dass das Ganze natürlich nicht unbedingt immer skaliert und wir dann das sehr aufwendig ist. Deswegen gibt es auch viel Forschung dazu, kann man das automatisch evaluieren. Das Feld ist gerade ein sehr breites und großes Forschungsgebiet, auch das Benchmarking, was natürlich auch dazu führt, dass viele Sachen vielleicht nicht immer optimal gelöst werden. Das heißt, es ist einfach schwierig festzustellen, erstmal, ob eine Antwort richtig oder falsch ist. Dann kommt das Zweite hinzu. Typischerweise, was man macht, ist, man nimmt sich irgendwie Daten und guckt, kann er das Gleiche vorhersagen. Bei großen Sprachmodellen, die auf dem ganzen Internet getrainiert wurden, wird es teilweise schwierig, Daten zu finden, die es noch nicht gesehen hat. Und wir können häufig gar nicht mehr sicherstellen, dass wir wirklich neue Daten geben, weil wir natürlich Systeme genauso evaluieren wollen, wie es bei Testen von Menschen auch machen. Wir wollen irgendwie neue Daten geben und gucken, ob sie einen Transfer hinbekommen auf neue Daten. Nur zu evaluieren auf Sachen, die man bereits kennt, ist nicht wirklich hilfreich. Und das macht es gerade schwieriger bei diesem neuen Paradigma, wo man halt nicht mehr ein festes Datenmenge hat, auf denen man trainiert, sondern bei den Modellen, die einfach auf alten Daten trainiert werden, die irgendwie zur Verfügung stehen.
Was ich ganz oft irgendwie erlebe und was mir auch tatsächlich auf Social Media öfter mal angezeigt wird, ist, wie man die KI auch dahin bekommt, dass man wirklich sicher geht, dass der Inhalt an sich stimmt. Also Zahlen, Daten, Fakten, sage ich mal, die da auch vermittelt werden. Und ich weiß nicht, gibt es da irgendwie einfache Tricks, die jede oder jeder mal selbst anwenden kann, um einzuschätzen, wie verlässlich eine KI-Antwort ist? Also ein Beispiel, was ich gesehen habe, ist, die KI zu fragen, bist du dir hundertprozentig sicher, dass die Antwort jetzt korrekt ist? Also gibt es da Tipps und Tricks, wie man die KI austricksen kann?
So einfach würde ich sagen, jetzt weiß ich es nicht, weil ich meine, die KI sind teilweise auch dazu trainiert worden, dem Benutzer immer zuzustimmen. Das heißt, wenn man ihm sagt, ist es nicht falsch, dann wird er ganz schnell sagen, ja, das ist falsch, weil er einfach dahin auf Daten trainiert wurde, freundlicher zu sein. Mhm. Ich meine, es ist ein bisschen so, wie auch wir sonst gegen anderen Meinungen allgemein. Wir sollten alles kritisch prüfen und das ist hier halt eigentlich nochmal wichtiger. Das heißt, man sieht es ja inzwischen schon häufiger, dass KIs vielleicht auch Referenzen angeben. Ist natürlich aufwendig, aber dann bei wichtigen Fakten ist es natürlich sich schon sinnvoll, die ganzen auch zu überprüfen. Deswegen sollte man ja die KI eher nicht wie einen Lehrer ansehen, sondern ich sage es immer eher wie vielleicht ein Mitstudenten. Der kann vielleicht auch mal was falsch verstanden haben und dann sollte man eher das kritisch überprüfen. Ich stimme aber zu, das geht mir genauso und das ist eine große Schwierigkeit dabei, dass wir einfach die Voreinstellung haben, wenn das sich alles so gut anhört, dann wird das schon stimmen. Und das stimmt halt nicht immer, wenn wir jetzt mit KIs arbeiten.
Ja, definitiv. Also ich meine, das kritische Denken ist, denke ich mal, insbesondere im Bereich der Bildung etwas, also ja, der Bildungsbereich ist ja auch etwas, was einen verantwortungsvollen Einsatz und Vertrauen auch voraussetzt. Daher stellt sich für mich die Frage, also wenn wir an KI im Bildungsbereich denken und wenn wir darüber nachdenken, dass KI eben auch manchmal einfach daneben liegt, wie können denn Lernende und auch Lehrende trotzdem sinnvoll mit ihr arbeiten?
Also ich glaube, es gibt da verschiedene Bereiche, wie man es machen kann. Wir haben es hier am KIT zum Beispiel schon gemacht, indem wir Vorlesungen transkribieren und übersetzen. Wenn ich sie transkribiere, kann ich sie einfacher durchsuchen, dann kann ich vielleicht direkt dahin springen, um mir das nochmal anzugucken. Bei der Übersetzung habe ich es gleich in anderen Sprachen verfügbar. Wenn ich dann zum Beispiel eine Frage zu einer Vorlesung frage, dann will ich vielleicht, kriege ich natürlich eine Antwort, aber das Wichtigere ist vielleicht, dass ich zu der Stelle in der Vorlesung springe, wo ich mir dann nochmal die Vorlesungsfolien angucken kann. Das heißt, da geht es auch wieder darum, dass ich den Antworten nicht einfach vertraue, aber ich kann vielleicht schneller Sachen finden und es anders dargestellt haben, das vielleicht mehr dem entspricht, wie ich es habe. Das heißt, ich kriege eine viel persönlichere, zugeschnittene Erfahrung der Lernmaterialien.
Bei der Telekom haben wir 2018 Leitlinien für den Umgang mit KI definiert. Und also um ein Beispiel zu nennen, darin heißt es zum Beispiel, dass am Ende letztlich immer der Mensch in der Verantwortung bleibt. Was würden Sie denn sagen, braucht es aus Ihrer Sicht, ich sag mal, irgendwie Voraussetzungen oder tatsächlich irgendwie Art Bedingungen, Leitlinien, damit Sprach-KI auch in der Bildung verlässlich, transparent und fair eingesetzt wird?
Also natürlich muss man sich mit einer neuen Technologie dann anschauen, wie das Ganze am besten eingesetzt wird und dafür auch Einschränkungen. Also am KIT haben wir zum Beispiel überlegt, wie dürfen Studenten ChatGPT eher jetzt erstmal in der Prüfung und für Prüfungen und so weiter auch benutzen, weil das war vielleicht das erstmal der größte Schwierigkeit. Und andererseits ist es ja, halte ich es jetzt auch nicht für sinnvoll zu sagen, KI kann gar nicht benutzt werden, weil Wir werden sie in der Zukunft weiter benutzen und wir sollen Studierende ja auch darauf vorbereiten, erfolgreich später zu sein. Und da ist es ein wichtiger Punkt. Also gerade in der Informatik zum Beispiel ist es heutzutage halt schon häufig so, dass man gemeinsam mit der KI irgendwie implementiert und die auch benutzt. Die meisten meiner Doktoranden schreiben den Code nicht mehr komplett alleine, aber sie lassen sich dabei von der KI helfen. Aber das Wichtige ist natürlich, wie schon erwähnt wurde, die Endverantwortung trägt natürlich der Mensch. Und das ist auch wichtig. Und deswegen ist halt umso wichtiger, das Ganze kritisch zu hinterfragen und sich das genau anzugucken. Und die Aufgabe wird dadurch nicht unbedingt einfacher, als sie ohne KI war.
Absolut. Und Sie hatten eben schon eine Anwendung am KIT genannt, die Sie bereits im Einsatz haben. Also Sie haben ja einige tolle Beispiele, wie KI in der Bildung jetzt heute schon helfen kann. Und wenn wir beim Thema Übersetzen bleiben, Sie haben ja den sogenannten Lecture Translator bei Ihnen am KIT im Einsatz. Können Sie einmal erklären, was genau der Lecture Translator ist und wie er Studierende ja in ihrem Alltag unterstützt?
Ja, also der wird schon sehr lange hier KIT entwickelt und auch im Einsatz, schon bevor ich überhaupt hier hingekommen bin. Und er erlaubt es halt, dass Vorlesungen entweder live oder im Nachhinein automatisch transkribiert werden, automatisch dann übersetzt werden in verschiedene Sprachen, dass auch Strukturierung dargestellt wird, dass man sieht, über welche Themen wurde gesprochen und dass man auch Fragen zur Vorlesung stellen kann und dann praktisch entweder direkt die Antworten sieht oder auch dann zu dem Teil der Vorlesung bringt, wo halt genau das beantwortet wird. Wir haben zwar immer mehr Vorlesungen, die auf Englisch gehalten werden, aber es gibt auch noch einige, die auf Deutsch gehalten werden. Und da kann es zum Beispiel dann hilfreich sein für Studierende, die halt gerade erst in Deutschland sind, das so als Hilfestellung zu bekommen.
Ich meine, es sind ja auch unterschiedliche Informationskanäle, die auch synchronisiert werden müssen. Also gesprochener Text, Folien, Grafiken, die vielleicht gezeigt werden, Formeln. Was in dem Kontext auch für mich super spannend war, es gibt nicht nur den Lecture Translator, sondern es gibt auch den Lecture Assistant, der bei Ihnen am KIT schon im Einsatz ist und der blinde und sehbehinderte Studierende beim Lernen unterstützt. Können Sie hier einmal erklären, wie das System dahinter genau funktioniert?
Ja, das ist hauptsächlich eine Arbeit von einer Doktorandin und da ging es halt direkt, dass sie Gespräche geführt hat, auch mit blinden Studierenden und sich angeschaut hat, wie können wir sie unterstützen. Und dann findet erstmal auch eine Transkription statt, aber sie guckt sich auch die Folien an und hat Forschung gemacht, können wir irgendwie automatisch feststellen, welche Inhalte vielleicht auf der Folie sind, aber nicht gesagt wurde, weil dies vielleicht die Inhalte sind, die jetzt gerade besonders hilfreich und noch erklärt werden sollen. Wie können wir akustische Signale geben, wenn eine Folie gewechselt wird, damit der Studierende dann weiß, okay, jetzt wird vielleicht etwas anderes dargestellt. Das heißt, da geht es sowohl um KI, aber auch um die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, um dann halt praktisch ja eine möglichst gute Erfahrung für den Studierenden zu erreichen. Und gerade durch die neuen KI-Modelle, die vielleicht auch mehrere Modalitäten gleichzeitig behandeln können, gibt es da einfach auch neue Möglichkeiten, um solche Sachen zu entwickeln.
Und wie ist so das erste Feedback von den Studierenden? Also wie wird das angenommen?
Also jetzt direkt bei sehr eingeschränkten Studierenden war das schon positiv. Aber das ist teilweise gar nicht so einfach, dann wirklich da die Testpersonen zu bekommen. Da sind wir auch noch auf der Suche. Also wenn Zuhörer interessiert waren, dann können sie mich gerne kontaktieren. Aber bisher war das auf jeden Fall eher ein sehr positives Feedback.
Ja, und weil wir jetzt auch gerade über fairen Zugang oder Zugang für alle sprechen, am KIT wird jedes Jahr in Kooperation mit der Deutschen Telekom ja auch der Female Excellence Award vergeben, der junge Forscherinnen ja auszeichnet, die besonders innovative wissenschaftliche Beiträge leisten. Häufig eben genau zu solchen gesellschaftsrelevanten Themen. Und eine der ausgezeichneten Arbeiten beschäftigt sich mit sogenannten Diversity-Personas, also ja der Idee, unterschiedliche Perspektiven und Vielfalt bewusst in Lernangebote auch einzubeziehen und dadurch auch Verzerrungen zu reduzieren. So aus Ihrer fachlichen Perspektive, wie bewerten Sie so einen Ansatz?
Ja, ich finde es einfach wieder sehr interessant, dass man, ich meine, ursprünglich ist es einfach eine Technologie wie Large Language Models, was man für interessante Anwendungen damit entwickeln kann. Also ich glaube, die meisten Leute, die sich ursprünglich vielleicht mehr mit der Technik beschäftigt haben, wären nie auf die Idee gekommen, dass man so etwas damit machen kann. Und ich glaube, es stellt daher auch schön dar, was überhaupt die Möglichkeiten sind und dass wir wahrscheinlich viele dieser Möglichkeiten noch gar nicht entdeckt haben, dass zum Beispiel jetzt dadurch die Möglichkeit haben, irgendwie wenigstens mal ja zu simulieren, weil gerade für so Simulationen ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wie man aus verschiedenen Blickwinkeln darauf blicken kann. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ich meine, am Anfang haben wir über Halluzinationen gesprochen. Das ist vielleicht ein Use Case, wo man sagt, okay, da kann es vorkommen, aber das ist jetzt ja nicht super kritisch. Dann muss ich halt feststellen, okay, diese Simulation war nicht so gut oder nicht so hilfreich. Aber ich habe überhaupt erstmal die Möglichkeit, irgendwie neue Einblicke darauf zu kriegen. Und deswegen finde ich sowas eigentlich sehr interessant, dass man ein Tool hat, was auf jeden Fall, würde ich sagen, wo das jetzt nicht die erste Einsatzchance war, wo man halt gesehen hat, okay, man kann damit noch viel mehr Sachen machen, als ursprünglich gedacht.
Ja, weil wir auch zu Beginn ja auch von den Testdaten gesprochen haben, also eben auch Testfälle zu definieren und auch zu berücksichtigen, die, ich sag mal, auch Menschen oder ja Gruppen berücksichtigen, die eben sonst unter dem Radar bleiben. Also super wichtige Arbeit. Also vielleicht abschließend nochmal eine Frage, wenn Sie einmal ganz persönlich für sich so nach vorne schauen. Was glauben Sie, wie wird sich unser Umgang mit Sprache verändern, wenn KI-Systeme immer besser darin werden, um uns zu verstehen und auch um Antworten zu geben?
Ich muss zugeben, das wird immer schwieriger für mich. Ich denke dann immer so ein bisschen zurück, was war vor 5 Jahren. Und vor 5 Jahren gab es kein ChatGPT und wir hätten alle, glaube ich, selbst wir, die in dem Bereich geforscht haben, hätten nie gedacht, dass es so schnell so weit kommt. Deswegen ist das immer ja relativ schwierig. Glaube aber, dass der Einsatz auf jeden Fall noch deutlich weitergeht. Und das Schwierige ist, glaube ich, eher, dass wir uns irgendwie anschauen müssen, ja, wie können wir das besser integrieren? Denn wenn man vorher irgendwie gesagt hatte, okay, man kann Fleiß daran erkennen, wie viele Seiten produziert wurden, das ist heutzutage halt kein direktes Maß mehr, weil man das relativ einfach machen kann. Das heißt, ja, ich glaube, die schwierigste Aufgabe, wie können wir wirklich effizienter und interessantere Diskussionen führen und diese Tools hilfreich benutzen und nicht irgendwie nur, um mehr Text zu produzieren. Denn ich glaube, wir alle merken auch schon, dass sie super hilfreich sind. Also wie häufig ist da Nachfrage? Man kann deutlich schneller teilweise Antworten finden. Man kann teilweise Sachen auch besser darstellen oder klarer formulieren, als man das jetzt auf jeden Fall auf den schnellsten Blick selber hinkriegt. Natürlich ist es immer so, dass es vielleicht Experten gibt, die viele Sachen noch besser können, aber es ist halt schon sehr überraschend, auf welchem Niveau das teilweise schon ist. Und ich glaube, das ist schon eine Chance, viele Sachen effizienter und vielleicht uns dann hoffentlich, das ist immer meine Hoffnung, dass wir uns auf die interessanten Sachen konzentrieren können und die Sachen, die vielleicht nicht so interessant sind, automatisieren können.
Ja, absolut. Also ich glaube, da werden sich einige Aufgaben, die wir bisher machen, die routiniert sind, auch nochmal ganz anders verändern. Und ja, wie Sie schon sagten, wenn man irgendwie zurückblickt vor 5 Jahren, wo wir da standen, wo wir heute stehen, also es ist schon echt der absolute Wahnsinn. Und wir sind gespannt, was uns die nächsten 5 Jahre erwarten wird. Herr Nius, in dem Sinne ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit, hier bei uns im Podcast zu sein und ja auch persönliche Einblicke in Ihre Arbeit zu geben. Also ganz, ganz lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir heute zum Ende kommen, haben wir wie immer noch einen kleinen KI-Tooltip für euch. Wenn ihr Lust habt, ein wenig mit KI zu experimentieren, dann schaut mal bei LM Arena vorbei. Dort könnt ihr verschiedene Sprachmodelle direkt gegeneinander antreten lassen und vergleichen, wie unterschiedlich sie auf gleiche Fragen reagieren. Und das ist eben super spannend, gerade wenn man ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie KI-Modelle funktionieren und wo ihre Unterschiede und Schwächen liegen. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und auch am Ende unseres Podcast-Jahres angekommen. Ja, wie eingangs schon erwähnt, machen wir jetzt eine Winterpause und wünschen euch eine richtig schöne und erholsame Weihnachtszeit, ruhige Feiertage und natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis bald bei Xplained, dem KI-Podcast der Deutschen Telekom.